Und Christiane, bist du bereit?
Ja.
Gut.
Willkommen zum Profitalk, dem Podcast der Sekret Bausysteme GmbH und Co. KG. Baugeld.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcast-Formats Profitalk. Heute, wie so häufig, ein neuer Gast, Christiane Rudert. Hallo Christiane.
Hallo.
Und wir möchten über ein Thema sprechen, das eine enorme Wichtigkeit hat, gerade im Umgang mit unseren Produkten, nämlich das Sicherheitsdatenblatt. Und Christiane, du bist Expertin, aber vielleicht erzählst du selber mal von dir kurz deine Rolle bei Sekret, Schräger Marbos, ja, und worum du dich so den lieben langen Tag kümmerst.
Ja, ich bin bei Sekret Marbos schon seit 28 Jahren und fing hier an mit einem Praktikum. Da musste ich mich auch um die Rohstoffe kümmern, Rohstoffdatenbank, Dokumente sammeln, auch Sicherheitsdatenblätter sammeln. Und im Laufe der Jahrzehnte, möchte ich mal sagen, ist das Thema halt immer umfangreicher geworden. Am Anfang schreibt man die Sicherheitsdatenblätter dann irgendwie von den Zement-Sicherheitsdatenblättern ab, dann kriegt man Schulungen. Dann steigt man tiefer ein, dann versteht man die Sachen ein bisschen besser, dann steigt man noch tiefer ein, dann macht man nochmal eine Schulung. Und herstellen und verstehen kann ich jetzt das schon seit 10, 15 Jahren ziemlich gut. Ja, ja. Es dauert ein bisschen.
Ja. Und dann versuchen wir mal heute, dass du von diesem umfangreichen Wissen so ein bisschen an uns weitergibst, sage ich mal, dass wir zumindest eine Vorstellung haben, was ist überhaupt das Sicherheitsdatenblatt und welche Funktion hat es? Vielleicht fangen wir damit mal an. Also wir hatten ja schon eine Folge im Podcast aufgenommen zum technischen Merkblatt. Ja, also dort wird ja beschrieben, wie unsere Produkte im Grunde angewendet werden. Was sagt das Sicherheitsdatenblatt aus, was ja auch ein zentraler Bestandteil ist?
Sicherheitsdatenblatt gibt alle Informationen an die Hand, um mit Gefahrstoffen sicher umzugehen. Sicher für die Menschen und sicher für die Umwelt. Und da sind dann halt unglaublich viele Informationen enthalten, die nicht für jeden relevant sind, aber halt für alle Gruppen, die daran beteiligt sind. Das Sicherheitsdatenblatt ist im Laufe der Jahrzehnte doch leider ziemlich aufgebläht worden. Früher waren das vielleicht 2-3 Blättchen. Mhm. Da waren die notwendigsten Sachen drauf. Was passiert, wenn man einen Mörtel ins Auge kriegt? Mhm. Worauf muss der Arzt achten, wenn in eine Wunde irgendwas reingekommen ist? Aber inzwischen werden sehr viele Regularien eingebaut. Auch Umweltschutz spielt eine Rolle. Da gibt es auch sehr viele Regularien, die sich auch immer weiter ausbreiten. Und damit bläht sich natürlich auch ein Sicherheitsdatenblatt auf. Und dann hat man inzwischen 16 Abschnitte, ja, mit ganz viel Unterabschnitten. Und wenn jemand von außen das liest oder das durchblättert, dann ist er erstmal erschlagen und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Ja, aber die Bäume wären dann, also du hast schon angesprochen, es geht darum, ja, ich übersetze es mal für mich, Erste-Hilfemaßnahmen. Also was passiert, wenn ich jetzt, nehmen wir mal einen Fliesenkleber, beim Anwischen ins Auge bekommen habe, was sollte ich da tun? Umwelt hast du angesprochen, was ist da noch ein Thema drin?
Es gibt ganz viele Regularien, die beachtet werden müssen. Es gibt auch Hinweise für die Lagerhaltung, also der Betriebsleiter, der sich auch um Lagerhaltung kümmern muss, da gibt es ja auch wieder technische Regeln, der zieht auch wesentliche Informationen aus dem Sicherheitsdatenblatt. Der Arzt kann Informationen aus dem Sicherheitsdatenblatt ziehen über die toxikologischen Daten. Wenn Material in die Umwelt gerät, dann gibt es dann auch wieder Hinweise in einem Abschnitt, der dem der Feuerwehr oder in einer anderen Institution wieder hilft, adäquat zu reagieren. Und dann gibt es dann noch die ganzen gesetzlichen Regularien, die weiter hinten stehen und die dann auch häufig gefordert werden, damit ein Kunde weiß, wir verhalten uns gesetzeskonform.
Und ich glaube, Schutzausrüstung ist auch ein Thema, oder?
Auf jeden Fall. Einmal Schutzausrüstung für den Anwender, das nennt sich ja dann PSA, persönliche Schutzausrichtung, Und in einigen Fällen, wenn es wirklich heikle Sachen sind, dann gibt es auch nochmal Hinweise für die Feuerwehr oder für die professionellen Helfer. Das wird dann manchmal auch nochmal unterschieden.
Ja, ja. Und ich stelle mich jetzt mal ein bisschen dumm. Also ich weiß es tatsächlich dann doch besser. Aber warum denn unsere Produkte, also das hört sich ja an, als wenn die jetzt so ganz gefährlich wären. Ja, aber ich meine, am Ende ist es ein Sack mit einem bauchemischen Produkt, ja, also es könnte ein Fliesenkleber sein oder ein Bettungsmörtel. Was soll da passieren?
Also ich habe selber früher auch schon mal jemandem geholfen zu mörteln und habe dann auch Zement, Sand, Kalk gemischt und bin auch mit der Hand in diese Mischtrommel rein, um zu gucken, klebt der richtig. Ne? Mhm. Das macht auch nichts. Die Hand, wenn man das ein bisschen macht, macht das nicht. Die Hand hat einen Säureschutzmantel, die schützt schon. Mhm. Aber unsere Mörtel mit dem Zement und dem Kalk, die sind vom Ansatz her hochalkalisch. Solange die trocken sind, passiert natürlich nichts. Aber wenn die feucht werden, wenn die in Wasser gelöst werden, dann haben wir einen pH-Wert von über 12,5. Mhm. Das kennt vielleicht der ein oder andere aus dem Chemieunterricht. Das kennt er dann eher, wenn er mit hochalkalischen Putzmitteln arbeitet, ohne Handschuh, dass die Hände dann hinter rot oder weiß werden, aufquellen, spannen, brennen, solche Sachen. Also es ist wie ein hochalkalisches Putzmittel. Damit könnte man es vergleichen. Und ein Mensch, der damit arbeitet, ohne Handschuh, ohne Schutz, der schwitzt im Sommer natürlich auch beim Arbeiten. Der hat eine feuchte Haut und die Feuchtigkeit setzt dann diese Alkalität frei, die dann die Hautoberfläche zerstört. Mhm. Aber man muss es schon ernst nehmen.
Ja, ich glaube, also ich erinnere mich so an Anfang meiner Karriere in der Baustoffindustrie, da gab es die Maurerkrätze, sage ich mal, war so ein großer Begriff, der eben halt, glaube ich, das dann so landläufig beschreibt, ne, was du gerade gesagt hast.
Das ist nochmal eine spezielle Sache. Seit bestimmt 20 Jahren, 25 Jahren gibt es Vorschriften, die sicherstellen, dass ein bestimmtes Schwermetall in löslicher Form nur noch ganz, ganz wenig drin ist. Das ist dieses Chrom. Mhm. Und das gibt es in bestimmten verschiedenen Zuständen. Und es gibt eine Sorte, die nennt sich Chrom 6. Die ist wasserlöslich. Mhm. Und die sorgt für diese wirklich üblen Allergien und zu dieser Maurerkrätze und diesen offenen Geschwüren in den Händen. Mhm. Und das war etwas, was es früher gab. Mhm. Zement ist ein Mineral, was in dem häufiger dieses gefährliche Chrom vorkommt. Und dann hat der Gesetzgeber dann, um die Leute zu schützen, vor, ich weiß nicht, bestimmt 20, 25 Jahren gesagt, der Anteil an wasserlöslichen Chrom darf nur 2 ppm sein. Es ist jetzt schwierig zu erklären, ppm, Parts per Million, so ein bisschen wie ein Zuckerwürfel in einer Badewanne oder im Schwimmbad mehr, ne? Aber die sind halt hochsensibel, das kennt jeder, wenn eine Nickelallergie hat. Und man kann sich diese Sensibilisierung natürlich auch durch häufigen Kontakt auch ranziehen.
Ja. Okay, verstanden. Jetzt, also nehme ich mit, es ist ein zentrales Dokument, wenn es um Sicherheit geht. Also das technische Merkblatt sagt, wie es gut wird. Das Sicherheitsdatenblatt sagt, wie es sicher geht. Jetzt stelle ich mir das aber als große Herausforderung vor, das zu erstellen, sage ich mal, weil wie können wir uns das grob vorstellen? Also man setzt sich ja jetzt nicht vor ein leeres Blatt Papier und fängt dann an, so ein bisschen zu brainstormen, was könnte ich da reinschreiben? Also kannst du da so ein bisschen den Prozess mal beleuchten?
Also am Anfang, so vor 25 Jahren, habe ich das natürlich dann von den Zementsicherheitsdatenblättern übernommen, weil ich da noch gar nicht hintergestiegen bin, wie funktioniert das eigentlich. Mhm. Und dann gibt es für alles in Deutschland DIN-Norm, deutsche Industrienorm, die genau aufführen, was muss stehen, in welcher Reihenfolge, welche Informationen müssen da sein. Da kann man sich dran entlanghangeln.
Ja.
Diese Regularien wurden natürlich auch wieder aufgeweitet, deswegen halt jetzt 16 Abschnitte. Da ist sehr, sehr genau geregelt, was steht, an welcher Stelle, wie, in welchem Umfang. Und inzwischen auch gibt es Software dafür, seit 10, 15 Jahren. Es gibt schlechte Software, es gibt gute Software. Das merke ich dann, wenn ich ein Sicherheitsdatenblatt von Lieferanten bekomme, was hat der für eine Software, und der Mensch, der davor sitzt, weiß der, was er tut. Mhm. Ist nicht immer der Fall. Mhm. Das merkt man dann aber auch. Ja, und dann kann man das entweder zu Fuß machen. Also man kann es zu Fuß und per Hand schreiben, nach bestem Wissen und Gewissen. Das muss auch nicht schlecht sein. Das ist, funktioniert für das Produkt, was man hat, ziemlich gut. Und zieht sich dann die Sicherheitsdatenblätter der Rohstoffe heran, die in der Mischung drinstecken. Und dann gibt es auch noch Berechnungsgrundlagen, die beachtet werden müssen. Also bestimmte Regularien, bestimmte technische Anweisungen, bestimmte Rechenwege, die berücksichtigt werden müssen. Ja, und inzwischen gibt es Software, die vieles erledigt, aber nicht alles. Ja. Und wir arbeiten hier bei uns mit einer Software, die gleiche wie unser Mutterkonzern. Die ist sehr gut, die ist sehr komplex.
Ja.
Ich habe 2 Jahre Blut und Wasser geschwitzt, bis ich die beherrschte.
Okay, große Güte.
Ja. Ja,
große Güte.
Also es ist sehr, sehr umfangreich am Anfang. Es ist wie eine Riesenvilla mit 20 Räumen und jede Menge Schränken. Und am Anfang ist man froh, wenn man zur Tür reinkommt, die Küche findet und die Toilette.
Ja, genau.
Ja, und danach langsam tastet man sich vor und findet dann auch die Schränke und was an den Schubladen ist und so. Und dann geht es irgendwann und dann weiß man sowas auch zu schätzen. Ja.
Das heißt, du gehörst zu den wenigen Auserwählten, die dann eine Rezeptur kennen, sage ich mal, weil du von den Inhaltsstoffen dann entsprechend ableitest. Okay, ne?
Ja, die ist wirklich wichtig. Wir haben in unseren Rohstoffen haben wir einige Gefahrstoffe, die sind kennzeichnungspflichtig und die Kennzeichnungspflichtigen gehen dann auch letzten Endes in die Bewertung ein vom Sicherheitsdatenblatt. Wenn wir also 15 Stoffe in unserer Mischung haben, dann haben wir vielleicht nur 2 oder 3, die im Sicherheitsdatenblatt als Gefahrstoff aufgeführt sind, weil die anderen nicht kennzeichnungspflichtig sind oder weil die keinen Grenzwert haben beim Arbeitsschutz. Das ist ja auch nochmal ein Punkt. Wir haben Stäube, es muss im Sicherheitsdatenblatt auch immer aufgeführt werden, gibt es Produkte, die am Arbeitsplatz Probleme machen können, deren Einhaltung, diesen Grenzwerteinhaltung beachtet werden müssen. Das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ja, und dann konzentriert sich die Software und der Verarbeiter natürlich auf die Gefahrstoffe und dann werden die je nach Gehalt, je nach Menge, werden die bewertet. Das macht das System zum Teil auch. Und dann gibt es dann aber auch Standardsätze, mit denen die Gefahren dann halt auch ausgedrückt werden, bewertet werden, niedergeschlagen werden. Es ist ganz sinnvoll, wenn in dieser Branche immer die gleichen Sätze verwendet werden. Weil jeder hat natürlich seine persönliche, subjektive Sichtweise auf eine Gefahr. Ja. Und der eine wird es vielleicht ganz anders ausdrücken, weil er sehr, sehr empfindlich ist und vielleicht auch schnell hysterisch wird. Dann wird er da ein Drama draus machen. Und der andere, der ist sehr leichtfertig und dem ist es egal. Und der würde vielleicht sagen, ach, macht alles nichts.
Ja, ja.
Und deswegen muss es halt bestimmte Standards geben.
Ja.
Die versuchen ein bisschen eine Objektivität herzustellen.
Ja, ich denke, es ist auch dienlich der Verständlichkeit. Ne? Also wenn jeder das so für sich ausdrücken würde, hätten wir auch einen Wildwuchs, ja, was nicht unbedingt dann die Verständlichkeit, sage ich mal, positiv unterstreicht. Ja.
Leider sind die Sachen halt im Laufe der Jahrzehnte aufgebläht. Ja. Also ich mache auch regelmäßig Auffrischungsschulungen und derjenige, der die Schulung gibt, der ist jetzt nach 20, 30 Jahren auch schon ein bisschen frustriert, weil er ursprünglich halt auch wirklich nur der kommt aus der Berufsgenossenschaft Berufsgenossenschaft Bau. Und natürlich ist er interessiert daran, dass man eine knackige, kurze Information hat, die den Leuten auf dem Bau helfen, korrekt mit umzugehen. Und dann wird es aufgebläht und dann wird die Sprache kompliziert und dann gibt es ganz viele Informationen, die gar nicht nötig sind.
Ja.
Und das ist schon, kann schon frustrierend sein.
Ja. Also das wäre dann auch so ein Stück weit, wo du, sag ich mal, als Praktikerin so Verbesserungsbedarf bei diesem Thema siehst. Also dass es dann wieder verständlicher wird. Verstehe ich dich da richtig?
Ja, natürlich hat man da die Software mit den voreingestellten Phrasen, die genommen werden können. Wir haben natürlich Möglichkeiten, bestimmte Gefahren zusätzlich in die Software einzuspeisen mit den notwendigen Übersetzungen. Und das macht dann schon sehr viel Arbeit. Wenn man alleine nur 10 oder 15 Sätze einspeisen will in diese Software, die speziell zugeschnitten sind auf ätzende Stäube, Das ist eine, das sind Sachen, die üblicherweise nicht in der Software vorgesehen ist. Mhm. Dann hat man schon eine Menge Vorarbeit. Mhm. Aber dann passt es dann halt auch. Mhm. Ne? Und dann, ja. Es ändert sich auch ein bisschen. Je tiefer man in die Sachen einsteigt, desto besser kann man eine Gefahr einschätzen.
Ja.
Und dann ändert sich dann auch wieder ein klein bisschen die Bewertung. Wenn man gar nichts weiß, dann hat man immer zwei Möglichkeiten. Man sagt, Mensch, das ist super gefährlich,
ja,
und hat ganz viel Angst und wird, ja, ein bisschen, ja, hysterisch.
Ja.
Oder es gibt halt die Leute, ach, alles Quatsch.
Ja.
Und ich mache das so wie immer.
Ja. Ja.
Und der adäquate Umgang, dafür braucht man immer ein bisschen Information. Ja. Das, ja, ist in unserer Branche so, das ist in der Politik so, das ist in allen Bereichen, mhm, so. Je besser man Bescheid weiß, je mehr Fachkenntnisse, je mehr Informationen, mhm, man hat, desto adäquater, desto angemessener kann man reagieren, mhm, und kippt weniger in das eine als auch in das, mhm, andere Extrem.
Mhm. Ja, verstanden. Ich meine, so grundlegend ist, PSA haben wir schon angesprochen, ne? Also wie gesagt, unsere Produkte, wie alle Produkte in diesem Bereich, also auch von anderen Hersteller, sollten immer mit der entsprechenden Schutzausrüstung verarbeitet werden. Ne? Also ganz klar. Ich glaube, das ist so der erste wichtige Hinweis, den man eigentlich da geben kann und geben sollte.
Ja, es gibt passende Handschuhe dann. Ja. Da gibt es dann auch Hinweise, bitte, ich sage jetzt einfach mal, nitrilgetränkte Baumwollhandschuhe nehmen, keine, mhm, Lederhandschuhe, die, mhm, ziehen Feuchtigkeit. Mhm. Ich habe schon erklärt, Feuchtigkeit, mhm, mit den Trockenmörtel gibt halt eine hochalkalische, mhm, Lösung. Dann gibt es, was immer wieder wichtig ist, die Augen zu schützen. Es, mhm, kann gerade beim Anrühren, kann es passieren, dass das Zeug spritzt, dann kriegt, mhm, man es ins Auge. Und auch wenn eine Spülflasche nebenan ist, das ist eine hochalkalische Lösung, die Hornhaut schädigen kann.
Ja, ich meine, gerade auch bei Epoxy-Produkten, ja, also ja. Brille, also ohne Brille geht's nicht.
Geht nicht. Epoxy ist dann nochmal ein zusätzliches Problem, das kann zur Sensibilisierung führen. Nicht beim ersten Mal, nicht beim zweiten Mal, beim 10. Mal oder beim 20. Mal gibt es dann Leute, wenn die das nur riechen, kriegen den roten Kopf, schwillt an, die kriegen Atemnot, es ist kein Produkt, was man leichtfertig behandeln sollte. Also Handschuhe, auch wenn es Sommer ist, immer langärmelige Schutzkleidung, ja, langärmelige Beinbekleider, also lange Beinbekleider, Gesichtsschutz und wenn was auf die Haut kommt, sofort abwaschen und wenn die Kleidung verschmutzt ist, waschen, nicht ungewaschen wieder anziehen.
Ja.
Das sind, ja, so Sachen, auf die man schon, ja, achten sollte. Ja. Wir haben Fliesenleger, die brauchen natürlich ein feines Fingergefühl.
Ja.
Und die arbeiten aber manchmal auch so sauber, ja, dass die auch mit ganz dünnen Handschuhen klarkommen.
Ja.
Also wenn ich Mörtel verarbeite, ich sehe hinterher aus wie, ne?
Ja, ja,
ja, genau. Ja, ja. Aber es gibt Leute, die können super sauber arbeiten, da ist nichts. Und wenn die jetzt ganz dünne Handschuhe nehmen und sich ein bisschen anders anziehen, dann kann das hinkommen. Aber man muss natürlich auch ein gutes Beispiel geben. Wir achten dann darauf, wenn wir Fotos machen von Baustellen, wenn wir irgendwie Sachen in die Öffentlichkeit bringen, dass wir nur Fotos abbilden, wo die Leute eine korrekte Schutzausrüstung,
ja,
haben.
Ja,
einfach
so,
damit man ein gutes Beispiel.
Das ist so. Das ist auch ein großes Thema bei uns im Marketing, ne? Weil es gibt ja Bilddatenbanken, aber da sind viele Bilder einfach nicht brauchbar, ja, weil eben genau das fehlt. Ne? Siehst du fehlende Handschuhe. Schlimmer wird es fast noch heutzutage, ist gefühlt, 3 von 4 Bilder sind von KI generiert, ja, wo das dann eben halt auch alles komplett fehlt. Also da muss man schon aufpassen. Also okay, verstanden. Jetzt, ich sag mal, Sicherheitsdatenblatt ist ein Muss. Ein Produkt, also hier geht auch kein Produkt raus, ohne dass ein Sicherheitsdatenblatt existiert, ja?
Bei Gefahrstoffen. Wir haben natürlich, ja, auch Produkte, die, ja, haben keine, die sind keine meldepflichtigen Gefahrstoffe drin.
Ja.
Dann denkt man vielleicht, oh, da müsste doch was sein. Und, ja, jetzt, ich sage jetzt nur mal Schamottmörtel. Aber wenn der angerührte einen pH-Wert von nur 12 ergibt oder, ja, 11, dann, ja, ist das nicht deklarierungspflichtig.
Ja.
Und dann muss man da auch nichts rausgeben.
Ja,
ne?
Ja, okay. Aber guter Hinweis, also dort, wo wir mit Gefahrstoffen umgehen, was wahrscheinlich eher die Mehrheit ist als die Minderheit, da ist ein Sicherheitsdatenblatt ein Muss. Aber jetzt die Frage, wir wissen, was drinsteht, grob. Wo finde ich das Sicherheitsdatenblatt?
Ein Sicherheitsdatenblatt ist einmal im Internet. Die notwendigsten Hinweise, die stehen immer auf der Verpackung, muss auch. Das ist auch ein absolutes Muss.
Ja.
Und wir haben natürlich auch bei uns im Intranet Beratungsunterlagen und zu jedem Produkt gibt es alle Unterlagen, technische Merkblätter, Zertifikate, Prüfberichte und natürlich auch Sicherheitsdatenblatt.
Ja. Ja. Ja.
Und wenn man das dann hat, die wichtigen Sachen für Unfälle, für Dramen, die stehen ganz am Anfang.
Ja.
Je weiter man nach hinten geht, desto spezieller ist es.
Ja,
man muss nicht alle 16 Abschnitte durchgehen.
Ja.
Es reicht dann, sich die ersten paar anzuschauen.
Ja.
Und da stehen dann wirklich für den Verarbeiter, der das anwendet, dann die relevanten Informationen.
Ja, das ist nochmal ein guter Hinweis. Also wie gesagt, Webseite, in unserem Fall www.sakrit.de, beziehungsweise wenn wir über die Schwester sprechen, www.mabus.de. Dort finde ich die Sicherheitsdatenblätter, aber wir halten sie auch vor. Und direkt an der Baustelle, ich meine, jeder hat natürlich auf die Webseite Zugriff mittlerweile mit Smartphones, aber das Wichtigste steht auch auf dem Sack.
Ja.
Genau. Gut, also ich habe zumindest jetzt eine Begrifflichkeit oder eine Vorstellung vom Sicherheitsdatenblatt. Ich spüre auch, je tiefer man fragen würde, umso detaillierter wird es. Und ich glaube, da würdest du mich dann auch recht schnell verlieren. Aber ich denke, für so einen ersten Überblick sage ich vielen Dank, Christiane, dass du so ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht hast. Und vielleicht bietet es sich ja nochmal an, irgendwann eine Folge zu machen, nochmal da ein bisschen tiefer einzusteigen, vielleicht über ein Teilthema.
Ja, Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank auch, dass ich das mal ein bisschen erzählen durfte.
Ja, nicht dafür.
Okay.
Und wie gesagt, höchsten Respekt vor dieser Aufgabe, vor dieser, ja, doch sehr komplexen Aufgabe. Gut, an alle Hörer, vielen Dank auch fürs Zuhören und tschüss, bis bald.
Tschüss.